Ich habe dich schon wieder trommeln gesehen.
Und 21 Jahre sind wir jetzt alt. 21. Folge zumindest.
Genau.
Ja, also auch in den USA volljährig. Waffen können wir schon länger kaufen.
Das ist richtig.
Ist vielleicht eine ganz gute Überleitung dann auch gleich für das Chapeau-Sprung-Desaster.
Meinst du, wenn wir sie gebrauchen können?
Nein, alles gut. Nein, herzlich alles gut. Willkommen, 21. Folge Leichtathletik genau. Rot-Weiß.
Der Podcast der LG Olympia Dortmund. Schön, dass ihr da seid. Und ja, lass uns wieder zurückblicken, hätte ich gesagt. Was lag an? Eine ganze Menge in den vergangenen 2 Wochen seit der letzten Folge.
Ja, ich vergleiche es immer noch mit der letzten Hallensaison, wo wir ganz viel intern und irgendwie und gar nicht gemacht haben. Und wenn ich jetzt auf den Rückblickzettel schaue für eine Hallensaison, dann sieht es ja wieder normal oder unter Umständen normal aus. Und das ist sehr schön.
Das stimmt. Und wir haben eine ganze Menge gemacht.
Ja, ihr, richtig geil, Yoshi und Finn, so im Hauptorganisationsteam, gerade dann auch nochmal, ja, die Junioren, vielleicht fangen wir damit mal an, oder die Jugend mitgenommen. Junior Jump in One, ich selbst war, ja, wie angekündigt, nicht am Besen, sondern an der Hake, also nur in unterstützender Form, aber 400 Teilnehmer ausgebucht. Mhm. Hattet ihr 400 Teilnehmer und deshalb ist das dann ausgebucht, weil ihr die Hallenkontingente hattet oder weil ihr die Disziplinkontingente hattet?
Ja, sowohl als auch. Also es passte tatsächlich ganz gut zusammen, muss man sagen. Also wir hatten intern quasi Teilnehmerbegrenzungen gesetzt pro Disziplin. Und das führte am Ende dazu, dass wir dann 400 Teilnehmer hatten und dementsprechend da jetzt noch Eltern, Betreuer, Trainer, Helfer, Kampfrichter etc. draufgerechnet hatten, sodass wir dann auf eine Personenanzahl von 750 kamen, was zu dem Zeitpunkt das Maximale war, was wir in die Halle lassen durften.
Fand ich aber, vielleicht liegt es auch so ein bisschen am Umbau, dass es sich dann noch mehr verläuft, aber ist in der Halle gar nicht aufgefallen, dass überhaupt es quasi nicht ausgebucht,
ja,
ist.
Genau.
Wirkte nie überlaufen. Nee. Ich hatte keine Situation, wo man sagt, ah, jetzt wird es aber so ein bisschen eng hier, bremst dich oder so auf. Fand ich nicht. Ja gut, nee. Man ist auch die Athletinnen und Athleten sind dran gewöhnt, wissen, wie sie sich da auch so ein bisschen zu verhalten haben, auch in der Vorbereitung, beispielsweise, wenn man auf einen Lauf wartet oder beim Weitsprung ansteht sozusagen. Schön, ey.
Ja, hat wirklich gut funktioniert. Und am gleichen Wochenende fanden die NRW-Hallenmeisterschaften in Düsseldorf statt. Ja, war so ein bisschen Durchgangsstation, hätte ich gesagt.
Ja, wie gesagt, hatten wir auch gar keinen Fokus drauf. War im Grunde für viele ein Trainingswettkampf, eine Übergangsstation, dann in Vorbereitung aufs Indoor-Meeting bzw. auf Sindelfingen oder jetzt eben noch anstehend Leipzig, vor allem dann natürlich aber auch, ja, als Vorbereitung auf den Sommer. Das muss man ja auch immer so ein bisschen sehen. Ja, man macht eine Doppelperiodisierung, also sprich mit Hallen- und Sommersaison, aber die Hallensaison ist immer nur ein erster Schritt für den Sommer. Vieles wird da ja auch nochmal gerade in den technischen Disziplinen umgebaut, aufgebaut, neu eingeführt und dementsprechend dann da quasi mit verkürztem Anlauf, wie auch immer, erstmal nur umgesetzt.
Ja, genau so. Aber ja gut, nichtsdestotrotz gab es doch mal die eine oder andere Normerfüllung für die deutschen Jugendhallenmeisterschaften und die deutschen Hallenmeisterschaften und darüber hinaus auch 1, 2, 3 Titel insgesamt. Yasin Mohamed, 1500 Meter, die Staffel der 4x200 Meter, weibliche Jugend U20 und Vian Wilke im Stabhochsprung mit Saisonbestleistung von 3,50 Meter.
Sehr gut, nehmen wir so gerne mit.
Absolut. Und dann, ja.
Ja, jetzt lächeln wir.
Unser aller Highlight in der Hallensaison, das PSD-Bank Indoor Meeting. War cool.
Das ist die Zusammenfassung.
Das ist die Zusammenfassung, war cool. Machen wir wieder.
Ja?
Von mir aus ja.
Definitiv. Machen wir auch in der Form wieder. Natürlich dann, die Veranstaltung hätte mehr Zuschauer verdient. Einfach weil sie von der Stimmung her, trotz der wenigen Zuschauer, richtig geil war. Ich finde, ihr habt da auch nochmal den nächsten Schritt gemacht, was die Eventpräsentation angeht, was das Licht angeht, was die Umsetzung oder die Einbindung der Musik angeht. Also auch da hatte man trotz, ja, leerem Haus ist falsch, aber trotz begrenzter Zuschauerkapazitäten wirklich ja auch ein Meeting-Gefühl und ein Event-Gefühl, ja, und
absolut.
Eine Präsentationsebene auch für die Athletinnen und Athleten. Und mit allen, mit denen ich gesprochen habe, sei es Betreuer, sei es aber halt auch eben Athleten oder Athletinnen, ja, die sind dann mit dem Lächeln rausgegangen, ne? Mit oder ohne für sie persönlich starker Leistung, war es einfach für sie ein Stück Normalität. Und ja, geil.
Ja, wirklich, genau so. Ich bin auch der Meinung, die Veranstaltung hätte ein paar Zuschauer mehr verdient gehabt. Aber ja gut, das ist halt noch der aktuellen Situation geschuldet. Manche sind halt einfach noch zurückhaltend in der jetzigen Situation, in der jetzigen Phase. Und ich bin optimistisch, dass das nächstes Jahr wieder deutlich mehr wird. Aber so wie du schon sagst, wir haben, glaube ich, wirklich in vielen Bereichen nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und ja, die Athleten haben sich bedankt mit guten Leistungen.
Wie viele Meeting-Rekorde waren es jetzt?
Ich glaube 6 am Ende. 6 oder 7.
7 mit 2 Meilen.
Mit, ne? mit den 2 Meilen ohne glaube ich, 6 Stück und das halt in 11 Disziplinen. Also ja.
Immer quasi. Jeden zweiten Mal Meeting. Genau. Jetzt haben wir ja den Vergleich auch so ein bisschen gesehen zu dem ISTAF Indoor, beziehungsweise wir sprachen ja auch über Eventpräsentation. Ist das ein möglicher Weg, dass man sagt, okay, man entwickelt sich immer weiter auch in Anführungszeichen weg von einem klassischen Sportfest, ohne das despektierlich zu meinen, hin zu einem Leichtathletik-Event und einem Leichtathletik-Meeting inklusive ja, einer ausgiebigen Präsentation, einer ausgiebigen vielleicht auch Interviewsequenzen im Nachhinein außerhalb eines, sage ich jetzt mal, Sportfestes?
Ich glaube, man muss einfach auch einen gesunden Mittelweg finden und darf es am Ende nicht übertreiben, was so Event-Zeugs halt irgendwie angeht. Also am Ende sollte der Sport nach wie vor im Mittelgrund stehen. Das müssen auch die Athleten ja letztendlich dann merken, sage ich mal, indem wir jetzt nicht beispielsweise Stabhochsprung um wer weiß wie viele Minuten unterbrechen, weil wir jetzt gerade XY präsentieren oder Ähnliches machen oder so, sondern das muss halt nach wie vor im Vordergrund stehen. Aber nichtsdestotrotz ist der Eventcharakter spielt natürlich trotzdem eine große Rolle, weil das ist auch das, was bei den Zuschauern letztendlich beispielsweise hängen bleibt. Hoffe ich zumindest, dass sie wirklich sagen, okay, das und das war cool, da gehe ich nächstes Jahr wieder hin.
Ja, und ich glaube aber auch, ja, der einzelne Wettbewerb steht im Fokus, aber auch für die Athletinnen und Athleten, aber halt auch die Eventpräsentation pusht und gibt etwas mit. Also wenn man jetzt allein im Nachgang sieht, wie häufig die Sprinterinnen und Sprinter ihre Fotos mit ihrer Lichtsäule im Hintergrund beziehungsweise dem Spot auf ihnen beziehungsweise dann ja eben das Ganze rund im Dunkeln und nur sie beleuchtet jetzt auch in den Social-Media-Kanälen gepostet haben, dann merkt man ja auch einfach, wie sehr sie es ja auch feiern und vielleicht ja auch sogar für eine Top-Leistung brauchen. Ja, bleibt spannend, dass dieses Spannungsverhältnis weiterhin zu finden. Mhm. Ich erinnere mich halt an Diskussionen bei kleineren Sportfesten bis hin zu Schulstadtmeisterschaften, ob es möglich ist, Musik abspielen zu dürfen. Da reden wir halt über einen CD-Player mit einer Playlist, weißt du? Also das meine ich dann eben doch despektierlich, wenn ich Wald- und Wiesensportfest sage und eben nicht nur ja das große Event. Aber dazwischen irgendwo ist die Wahrheit wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja, das meine ich.
Welche Leistungen gab es denn, die du jetzt hier nochmal in Erinnerung hast?
Also in Erinnerung geblieben ist ganz klar natürlich der Stabhochsprung. Das war etwas, worauf wir im Vorfeld bereits gehofft hatten, spekuliert hatten, weil das Teilnehmerfeld es halt auch so ein bisschen versprochen hat. Am Ende war es Casey Lightfoot aus den USA, 5,95 Meter in unserer eigenen Halle. Das gab es schon lange nicht mehr. Am Ende hat er noch die 6,3 Meter auflegen lassen und ja, das war eine knappe Geschichte und es wäre ein neuer US-Rekord gewesen. Schade, dass das jetzt an dem Tag nicht geklappt hat. Holen wir vielleicht nächstes Jahr nach.
Ja gut, der letzte war Danny Ecker mit einem 6-Meter-Sprung, da war ich aber noch im Kindergarten.
Das ist lange her, ganz genau. Ja. Ganz genau.
Und ich rechne gerade, ich glaube, ich war wirklich noch in
Grundschule. Nee, warst du nicht, ich glaube.
Vor dem Krieg.
Und ja, dazu natürlich die 60 Meter beispielsweise halt auch. Ne? Sowohl Männer als auch Frauen. Julian Wagner 6,58, Meeting-Rekord eingestellt. Gina Lückenkämper 7,22, schnell wie schon lange nicht mehr auf der Bahn. Hallen-WM-Norm erfüllt. Aber auch die Mittelstrecken beispielsweise, die 1500 Meter gab es ja auch Meeting-Rekorde. 800 Meter gab es Meeting-Rekord bei den Frauen und so. Das war schon gut.
Sehr gut. Knüpfen wir wieder dran an.
Richtig.
Und dann, wir hatten es gerade schon gesagt, ging es auch wieder zu den deutschen Meisterschaften. Dann erstmal jetzt am vergangenen Wochenende zur Jugend. Mhm. In Sindelfingen erneut im Glaspalast. Glaspalast hört sich immer so groß an, ne? Die Jungs und Mädels sagten dann, oh, im Glaspalast, mal gucken, wie der aussieht. Mhm. Ja, ist ein bisschen wenig Palast, ist ein bisschen wenig Glas, aber insgesamt weiß ich, was sie meinen. Zwei Medaillen, Gold für Anna Hense, die noch mit ihrem Vorlauf so unzufrieden war. Und dann aber im Finale alles richtig gemacht hat.
Ja.
Und eben halt auch gerade diese 400, die man ja in der Halle anders laufen muss. Sprich, man hat keine eigene Bahn, sondern man muss die 200 anders angehen, um dann eben bestmöglich nach innen ziehen zu können. In diesem Fall natürlich vorne nach innen ziehen zu können. Ja, und dann als strahlende Siegerin mit einer Top-Zeit
belohnt
worden.
Ja, total. Ich habe es im Livestream verfolgt. Also ja, so wie du schon sagtest, der Vorlauf war vielleicht etwas unglücklich, nur die drittschnellste Zeit in Anführungszeichen. Dadurch letztendlich halt eine vermeintlich schlechtere Bahn im Finale gehabt, auf Bahn 2 gestartet, aber da dann wirklich von Anfang an losgeprescht nach vorne, sich an die Spitze gesetzt und das Ding sehr, sehr souverän nach Hause gebracht.
Und zweite Medaille ging über die 800 Metern an Jakob Stade, der ja noch eine Woche zuvor im Rahmenprogramm des Indoor-Meetings passen musste, weil eine Oberschenkel- bzw. Hüft Blessur bzw. kleine Verletzung, Unstimmigkeit, ihn ja vielleicht auch zur Sicherheit daran gehindert hat zu laufen. Vielleicht war es genau das Richtige, dann eben nicht zu überdrehen, es nicht zu übertreiben in dieser Phase und dann eben mit Silber belohnt in einem Rennen, was wirklich, ja, das spricht man immer, bei Mittelstrecken in der Halle geht es halt hart zur Sache, aber gerade bei diesem Rennen wurde auch wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Also ich hatte den Eindruck, das war, also der hat Silber bei 800 Meter Kampf.
Ja, genau so.
800 Meter Gruppenkampf. Errungen. Und das war schon wirklich eine starke Leistung, sich dann da halt auch nochmal durchzusetzen, die Lücken zu sehen, die ja dann auch nochmal enger sind in der Halle. Ja, auch auf diese Weise herzlich willkommen, herzlichen Glückwunsch.
Genau. Und darüber hinaus hatten wir noch 5 weitere Top-8-Platzierungen im gleichen Rennen wie Jakob Jenning Färber über die 800 Meter.
Ich glaube, Gott sei Dank.
Platz 6, glaube ich, für ihn.
Ja, richtig. Platz 6 und endlich belohnt worden. Immer sehr, sehr starke Trainingsleistungen, die er dann meistens leider nicht performen konnte in hundertprozentiger Form. Und dann aber im Vorlauf ganz souverän gemacht und dann eben im Finale auch nochmal einige hinter sich gelassen. Und Platz 6, da kann er mehr als zufrieden mit sein. Richtig stark.
Mhm. Dazu Fabio Heidböhmer, 1500 Meter.
Ja, top, letzte Runde. Gerade die letzte Runde, da hat er nochmal richtig Leute stehen lassen.
Mhm.
Das kann er halt auch nochmal hinten raus kicken, aber man muss es dann natürlich auch nochmal am Ende bei 1500 Meter inklusive des Vorlaufs dann auch nochmal können. Ne? Also das war wirklich sehr beeindruckend. Ja, und jetzt sehe ich einen Namen mit Till Marburger. Über den Stabhochsprung-Wettkampf müssen wir, glaube ich, doch nochmal kurz sprechen. Auch wenn auch wenn da jetzt viele Diskussionen schon gelaufen sind. Ich nehme euch mal kurz mit. Joschi, korrigier mich. Es ging darum, dass Till bei 4,90 Meter, was im Grunde fast seine Einstiegshöhe war, 4,80 hat er, ist er zuvor auch schon gesprungen, den ersten Versuch dadurch gerissen hat, so jetzt das offizielle Wording, dass sein Stab, nachdem er die Latte ja haushoch überquert hatte, dass sein Stab nicht auf den Aufleger, sondern unten an den Ständer gestoßen ist. Und die gesamte Anlage, muss man wissen, war so instabil oder so wackelig, dass eben der Stab unten auf dem Ständer einen solchen Impuls ausgelöst hat, dass oben die Latte so gewackelt hat, dass sie eben runtergefallen ist. Da lag Till aber auch schon lange auf der Matte und war eben halt auch, wie gesagt, schon weit über die Latte drüber gesprungen. Till springt einen sehr festen Stab im Verhältnis zu anderen, was dann natürlich dann auch nochmal unten einen höheren Impuls auslöst. Nichtsdestotrotz passiert sowas nicht nur selten, sondern nie.
Genau.
Also eine Anlage ist immer so aufgebaut und so stabil, auch gerade was die Stände angeht. Wir haben es gerade gehört von 5,95 und da jetzt eben hier 4,90 Meter, dass da oben eine Latte vernünftig liegt und auch liegen bleibt, selbst wenn wir beide, Joschi, da unten jetzt gegentreten würden. Mhm. Auch dann passiert oben nichts. Normalerweise. Ja, je nachdem, wie fest du trittst. Wahrscheinlich, nachdem du den Livestream verfolgt hast, hättest du da fest dagegen getreten. Ist schon, also, ne? Ja, aber direkt Protest eingelegt, beziehungsweise erst einmal Protest eingelegt, dann durfte er unter Vorbehalt weiterspringen, weil dieser Protest dann auch nochmal eine Juryentscheidung nach sich zog. Das musste ja auch erst nochmal entschieden werden, damit der Wettkampf bis dahin nicht unterbrochen wird, beziehungsweise Till ja auf die Sprünge verzichten muss, konnte er unter Vorbehalt weiterspringen. Bei den 4,90 Meter, genau das müsste man noch hinzuwissen, hat er den zweiten und dritten Versuch ja auch aufgrund der Diskussion zuvor dann gerissen. Der Protest wurde dann aber erst einmal, ja, wie gesagt, auf Pause gestellt. Er hat 5 Meter im ersten Versuch gemacht, 5,05 Meter im zweiten Versuch und dann eben auch als einziger Athlet die 5,10 Meter übersprungen und war damit, was die Höhe der Sprunghöhe angeht, deutscher Meister. Dann hörte der Livestream auch schon auf. Also ich weiß es noch, meine Schwester hat dann kommentiert, ja hier, was ein spannender Wettkampf, großartig, auch was für eine mentale Leistung nach dieser Diskussion dann über die 5 Meter zu springen und so weiter. Herzlichen Glückwunsch, Till Marburger. Und hiermit endet der erste Wettkampftag. Macht euch einen schönen Abend, bis morgen. Ja, und dann ging eigentlich die Diskussion auch inklusive der Jury erst richtig los. Und ja, Ende des Liedes ist, dass die Wettkampfanlage ja für alle Athletinnen und Athleten gleich ist und man im Grunde dann sich daran anpassen müsse oder vorab als geschlossene Stabhochsprunggruppe einen solchen Protest einlegen würde, dass man sagt, auf diesem Feld spielen wir nicht, beziehungsweise diese Anlage springen wir nicht. Dementsprechend wurde der Protest abgelehnt, genau. Die 4,80 galten und er ist dann Fünfter geworden. Mhm. Das Regelwerk sieht das so richtig vor, alles korrekt. Genau, das Aber ist entscheidend, finde ich. Und super schwierige Entscheidung und ich muss mich da auch diplomatisch ausdrücken, aber eine solche Entscheidung oder eine solche Regelauslegung setzt eben die Regel in den Fokus und nicht den Athlet.
Mhm.
Und die Regeln sind aber dafür da, um für die Athletinnen und Athleten einen fairen Wettkampf zu gestalten. Dafür gibt es Regeln. Und das ist die Natur der Regel. Und nicht die Athletinnen und Athleten müssen sich der Regel anpassen oder der Wettkampf muss sich der Regel anpassen, sondern er ist eben für den Sport da. Und da hat man wieder erneut leider gemerkt, dass da die Regel über den Sport gestellt wurde oder das Formale über den eigentlichen Wettkampf. Da treffen sich jetzt mal Jungs. Die nehmen einen Stab in der Hand und versuchen mal, wie hoch sie springen können. Das ist der eigentliche Wettkampf und das ist das Natürliche dabei. Und Till schwer enttäuscht.
Zu Recht, ja.
Finn schwer enttäuscht. Eike schwer enttäuscht. Kai zu Hause muss ich, glaube ich, einen neuen Laptop kaufen oder einen neuen Fernseher, weil er umgeklappt hat wahrscheinlich vor vor lauter positiver, dann aber in diesem Fall ja negativer Emotionen. Und ja, vielleicht da nochmal ein Hinweis, dann können wir da auch drüber weggehen. Ich finde es dann gut, dass die Jungs sich so aufregen. Ich finde es gut, dass ein Till da so enttäuscht ist, dass sich ein Finn so sehr aufregt, auch sehr emotional aufregt. Weil das ist genau das, was uns ausmacht. Mhm. Und das ist vielleicht auch das Erfolgsrezept LGO, dass wir in vielen Bereichen vielleicht auch manchmal überdreht emotionalisiert sind. Weil das natürlich keinem rein rational zu erklären ist, warum man da Freitag bis nach Sindelfingen ballert, um sich das ganze Wochenende um die Ohren zu schlagen, sondern genau das macht uns aus. Und deshalb muss man in solchen Situationen nicht rational und diplomatisch vorgehen, sondern halt auch mal echt ja, zeigen, wie sehr man diesen Sport lebt oder halt auch liebt und wie sehr man sich da halt dann auch menschlich, vielleicht nicht regelkonform, aber menschlich betrogen fühlt. Mhm. Aber ich glaube, wir haben es im Team ganz gut abgefangen. Wir haben Till im Hotel gebührend gefeiert. Und jetzt geht's weiter und gucken genau. Wir halt in den Sommer. Fertig. Sommer
wieder angegriffen.
Ganz Abhaken genau. Nach vorne, fertig. Ja. Bringt ja alles nichts.
Genau so.
Merken wir uns.
Lass uns gucken, was gab's noch? Gleiches Wochenende.
Gleiches Wochenende, anderes Wetter.
Anderes Wetter. Do it fast, die Winteredition.
Ja.
Ich hatte lange überlegt,
die Sturmedition
mal hinzufahren und ja. Mal vorbeizufahren, ein paar Fotos zu machen. Ja, als ich im Nachgang Videos und Fotos gesehen habe, bin ich froh, dass ich es nicht getan habe. Es war sehr kalt, es war sehr nass und es war vor allem sehr windig. Das hat Lynn Kleine nicht davon abgehalten, über 10 Kilometer ihre bisherige Bestzeit ja wirklich zu pulverisieren. Fast 2 Minuten, 36.00 auf jetzt 34.07.
Und dabei eben nicht nur 10 Kilometer, sondern auch ja, für die Fachleute auch die 10.000 Meter Zeit. In Begriffen. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur die Straßenbestzeit, sondern insgesamt ist ja, die genau. 10 Kilometer ja. noch nie so schnell gelaufen.
Wie an diesem Tag, ja.
Hatte eine Gruppe um sich, hatte einen Pacemaker um sich, der natürlich unterstützt hat, aber nichtsdestotrotz, wer die Kälte mitgekriegt hat am Wochenende und den Wind mitbekommen hat, Wahnsinn. Und das auch schon zu diesem Zeitpunkt war also, so wirkt das jetzt, die richtige Entscheidung, die Hallensaison zu skippen und sich eben dann auf solche Dinge zu fokussieren. Mhm. Dann auch nochmal in Vorbereitung auf die Cross-Studenten-Weltmeisterschaft, wozu sie jetzt ja ja, wahrscheinlich quasi erst inoffiziell, ist das schon offiziell, nominiert wurde. Jetzt ist es offiziell, weil ich es laut gesagt habe, wahrscheinlich.
Wahrscheinlich, ja.
In diesem Sinne, auch auf diesem Weg, doppeltes Glückwunsch, Lynn. Und dann kannst du dich auch mit so einer Grundlage, egal wie es jetzt beim Cross läuft, auf den Sommer freuen, ne? Weil wenn du mit einer 34.07 in den März gehst und einfach jetzt kein Pech hast, Glück brauchst du dann gar nicht mehr, weil du hast schon gearbeitet, ja, Feuer frei.
Genau so. Und dann hatten wir noch jemanden, der
Highlight,
ein paar 100 Kilometer geflogen ist für sein Marathondebüt. Steven Orlowski, Marathon in Sevilla. 2 Stunden 21 und, was war es, 48 Sekunden.
Ja.
Wahnsinn.
Geil.
Ja.
Im Nachgang sagte er ja selber, ja, vielleicht einen Tacken zu mutig angegangen mit einer 1,07 über den Halbmarathon. Die letzten 12 Kilometer wären die schwersten seines Lebens gewesen. Hat sich aber auch sehr intensiv darauf vorbereitet, ist in Top-Verfassung. Und hat sich endlich auch mal belohnt. Und 2,21, jeder, der einigermaßen das einschätzen kann, was das heißt, da reden wir halt über einen 3,20er-Schnitt, plus minus über den Kilometer und Wahnsinn. Nicht nur ein großartiger Mensch, sondern auch ein großartiger Athlet, der jetzt den Schritt weitergegangen ist und der mit Sicherheit noch weitere Marathons folgen lassen wird. Und da bin ich auch, so wie ich ihn von außen einschätzen kann, sicher, dass da auch die 2,20 noch fallen wird.
Ja.
Toi, 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 er bleibt verletzungsfrei, er kann seine Ziele weiter durchspielen und ja, weiß ich nicht.
Und vielleicht klappt das dann auch mit dem Kreisrekord. Denn es war nur Vereinsrekord, in Anführungszeichen, LGO-Rekord. Der stand bei 2 Stunden 22, Volker Wenzel, 1992 in Marrakesch. Der Kreisrekord, habe ich nachgeguckt, liegt tatsächlich bei 2 Stunden 15.
Von?
Keine Ahnung, 70er Jahre.
Und auch da wieder, ja, auch wenn man sieht, 1992 haben halt einige schon mal versucht, ein bisschen Marathon zu laufen und dementsprechend auch nochmal da höher einzuschätzen, selbst wenn er mit der Zeit dann nicht absolut zufrieden war, weil er halt eben sagt, ja, das geht noch besser und das geht mit Sicherheit noch besser. Mhm. Das macht er auch noch.
Ja, das glaube ich auch. So, und am nächsten Wochenende fahren wir, also du nicht, aber ich zumindest, nach Leipzig. Deutsche Hallenmeisterschaften, Männer und Frauen stehen an. Ich hatte mal nachgeguckt, 13 Athletinnen und Athleten haben sich von uns dafür qualifiziert. Das ist das größte Team seit über 20 Jahren. Ich habe das Gefühl, ich schreibe das jedes Jahr oder ich sage das jedes Jahr, aber es stimmt halt auch jedes Jahr. Ja, wie gesagt, ich habe mal nachgeschaut. Also mehr Teilnehmer hatten wir zuletzt 2002 und das Ganze halt trotz der Teilnehmerbeschränkungen. Also ist es ja auch in diesem Jahr nach wie vor so, dass ja über 1500 Meter beispielsweise nur maximal, korrigier mich, 16 Athleten zugelassen sind beispielsweise und das ist in den anderen Disziplinen ja nicht anders. Und ja, trotzdem haben wir halt so viele Teilnehmer da dabei und ja, auch den einen oder anderen vielleicht mit einer Medaillenchance.
Ja, gehe ich von aus.
Ja.
Wir werden berichten.
Auf jeden Fall in der nächsten Folge in 2 Wochen. Und dann würde ich jetzt vorschlagen,
wir schauen.
Vergrößern wir endlich mal die Runde.
Sehr gut. Lasst ihn herein.
Wie ihr euch denken könnt, wir sitzen nicht alleine hier. Wir haben noch einen Gast und unser heutiger Gast ist 26 Jahre alt und stammt ursprünglich aus Iserlohn. Dort startete er viele Jahre für den ASV Iserlohn, also dem gleichen Verein wie du.
Ja, Legendenverein.
Gestartet bist, ne? Bis, weiß ich nicht, 2008 oder sowas, ja. Bevor du dann nach Menden, glaube ich, gewechselt bist.
Exakt. Iserlohn im Hembergstadion. Oben war immer Wind.
Ja.
Doppelt manchmal auch.
Doppelt.
Ja.
Von vorne und von hinten oder von
oben? Nee, weil der sich da in dieser Kurve so scheiße fängt. Ah. Und dann hast du, wenn du Pech hast, unser Gast, ich wollte jetzt schon einen Namen sagen, unser Gast nickt, wenn du Pech hast du von beiden Seiten Gegenwind.
Das ist scheiße, ja. Vorzugsweise auf Strecken von 800 bis 3000 Meter, aber auch für Staffeln über 4x200 und 4x400 Meter stellte er sich zur Verfügung. Dabei war er über mehrere Jahre stets in den Top 8 bei westfälischen und westdeutschen Meisterschaften zu finden. 2015, wenn man so möchte, beendete er seine Karriere auf der Bahn, war aber auch danach immer mal wieder bei Volks- und Straßenläufen anzutreffen. 2021 folgte dann das große Comeback über 3000 Meter Hindernis beim LGO Sommerfest und seine Zeit dort brachte ihm immerhin eine Platzierung in der DLV-Bestenliste ein. Er studiert Sport und Englisch auf Lehramt an der TU Dortmund. Seit dem vergangenen Jahr ist er Nachwuchstrainer im LGO-Stammverein, dem LAC, und seit einigen Monaten außerdem Trainer im Talentförderteam der LGO. Und damit sagen wir... Herzlich willkommen, Sebastian Trakowski.
Ja, hi.
Hi. Freut mich,
dass ich da sein kann.
Sehr gerne. Schön, dass du hier bist.
Habe ich das richtig wiedergegeben mit dem Wind?
Ja, auf jeden Fall.
Oben im Hembergstadion?
Ja, also eigentlich Gegenwind war dort Dauerzustand.
Gegenwind sollst du es jetzt aber nicht bekommen, aber du musst trotzdem durch 60 Sekunden entweder oder und ich hoffe auf Rückenwind und schnelle Fragen. Bist du bereit?
Ich bin soweit bereit, ja.
Soweit? Gut, dann gucken wir mal. Dann laufen deine 60 Sekunden ab jetzt. Sommer oder Winter?
Sommer.
Samstag oder Sonntag?
Samstag.
Früh- oder Spätaufsteher?
Ach, Spätaufsteher.
Eis oder Torte?
Torte.
Vanille oder Schoko?
Vanille.
Tee oder Kaffee?
Tee.
Obst oder Gemüse?
Obst.
Fleisch oder Gemüse?
Fleisch.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Selber kochen oder lieber bestellen?
Lieber bestellen.
Zeitung oder Buch?
Buch.
Buch oder Hörbuch?
Auch Buch.
Kino oder Fernsehen?
Kino.
Komödie oder Action?
Eher Action.
Film oder Serie?
Film.
Träumer oder Realist?
Träumer.
Chaotisch oder ordentlich?
Richtung chaotisch.
Logik oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Optimist oder Pessimist?
Mal so, mal so.
Okay, und die letzte Frage, Leichtathletik oder Wakeboarding?
Leichtathletik.
Okay, da wäre ich mir nicht sicher gewesen zum Beispiel.
So viel gemacht?
Bitte?
Wakeboarding so viel gemacht, dass die Frage kam?
Nee, ich denke mal, das kommt daher, dass Joshi mir heute noch eine Insta-Anfrage geschickt hatte und du dann das eine Video gesehen hatte. Video? Nee, ins Wakeboarding bin ich jetzt vor 2-3 Jahren oder so reingekommen, haben mich ein paar Freunde mit hingeschleppt.
Das und Sportstudium, ne?
Ja,
das
so ist das.
Das ist anstrengend.
Genau, so war das. Ja, und dann hat das doch ganz gut Spaß gemacht.
Du hast den Weg ja zu LGO ja über das Goethe gefunden,
indem
du hier dein Praxissemester bei uns gemacht hast.
Ja.
Was waren deine ersten Eindrücke quasi von außen? Gerade vielleicht auch nochmal im Vergleich zum, wir sprachen gerade drüber, ASV Iserlohn, bei so einem großen Verein wie der LGO.
Ja, wie du schon sagst, war erstmal groß. Also ich kam dann einmal zu einem Schnuppertraining auf jeden Fall vorbei und habe dann hier schon direkt im Pachenei-Stadion tausende von Gruppen gesehen. Hier eine in der Ecke trainiert, dort eine in der Ecke. Und ja, musste mich natürlich auch erstmal so zurechtfinden. Und war vor allem dann auch eine Riesengruppe beim LAC, wo ich ja jetzt auch bin. Also war erstmal überwältigend, aber fand ich auch sehr cool, wieder zu sehen und auch endlich mal wieder auf dem Platz zu stehen.
Wie lange war es her, das letzte Mal wirklich im Leichtathletikstadion, so im Leichtathletik-Trainingsgeschäft zu sein?
Boah, das ist schon echt ewig her. Also wenn das jetzt stimmte mit ungefähr 2015, dass ich aufgehört hatte,
dann war
es wahrscheinlich seitdem, ja.
Siehst du diese Stammvereinsstruktur, also jetzt gerade auch aus vielleicht aus LAC-Sicht, aber grundsätzlich auch bei der LGO, als Vor- oder als Nachteil?
Also ich denke, an sich sehe ich das als Vorteil. Also es ist ganz schön, dass das, also die ganze Struktur erstmal am Anfang aufgesplittet ist, dass die Nachwuchstalente erstmal in den Stammvereinen, denke ich, ja erstmal den Spaß überhaupt an der Leichtathletik finden sollen. Und ja, wenn sie dann dabei bleiben, umso schöner. Und wenn es dann halt noch eher spezifiziert wird in den Talentteams, auch in den U16-Bereichen, ist das ja auch sehr schön. Und dann, genau, wenn es dann, sage ich mal, ins ernstere Geschäft geht, in die U18-Bereiche, da dann wirklich ja, speziell der Fokus gelegt wird, denke ich, dass vorher diese Stammvereinsstruktur auf jeden Fall einen Grundbaustein legt.
Du sprachst gerade von dem ersten Ziel, erstmal überhaupt Spaß oder Freude an der Bewegung zu haben. Wie erlebst du das als Trainer? Lassen sich diese Prinzipien Leistung oder leistungsfokussierteres Training und eben Freude oder Spaß an Bewegung, lassen die sich verbinden bei euch im Training oder bei dir speziell?
Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich finde generell, es ist hier, ja, die Kids kommen erstmal als, ja, im Sinne des Freizeitsports zu uns. Und dann ist natürlich der Spaß an ganz oberster Stelle, dass sie auf jeden Fall dabei bleiben. Und dann über den Spaß entwickelt sich ja eben auch ein gewisser Ehrgeiz. Okay, dann will ich jetzt hier mehr reißen und ich habe Bock, mich zu verbessern. Ich habe Bock, meine eigenen Bestleistungen zu schlagen. Und deswegen denke ich, geht das Hand in Hand.
Und nochmal zurückgreifend zur Stammvereinsstruktur. Wie erlebst du das bei deinen Athletinnen und Athleten? Sehen die sich vielleicht nochmal eher in der U14, aber auch noch in der U16 als LAC, als TSC, als Barob? Oder ist das immer, ja, ich bin LGO-Athletin?
Ich denke, da gibt es verschiedene Meinungen in unserer Gruppe. Also so, wenn ich das jetzt mal deuten kann bei Wettkämpfen, manche kommen eher dann so im LAC-Shirt, manche im LGO-Shirt. Wir haben natürlich dann übergreifend, also vor allem übergreifend des Kreises, sollte es ja eigentlich immer im LGO-Shirt sein. Mhm. Und ich denke, da liegt dann auch eher so der Fokus drauf von unseren Athletinnen und Athleten, dass sie dann doch sich im Großen und Ganzen als LGO fühlen, vor allem, weil sie dann ja auch nochmal verschiedene Bekanntschaften und Freunde auch in den anderen Stammvereinen haben. Also es ist an sich ein großer Verein, nur mit verschiedenen Trainingsgruppen. Aber letztendlich sind sie alle LGO.
Sehe ich ähnlich. Ja, also erlebe ich ähnlich, vielleicht aber auch nochmal, ja, auch aus einer anderen Sicht. Ich kam eben, oder aus der TSC-Sicht, dann eben schnell in die U18 oder relativ schnell über die Talentteams in die U18. Josh, wie erlebst du das? Gerade auch nochmal auf Organisationsstrukturebene. Gibt es da in der U14, U16 Unterschiede oder reden wir immer von der LGO? Also wir reden immer von der LGO, aber wie erlebst du es?
Ja, ich glaube, da ist tatsächlich ungefähr die Grenze. Also zwischen U14, U16 ist doch nochmal was anderes als später im U18-Bereich. Mhm. Das hängt mit ganz verschiedenen Faktoren zusammen. Und sei es nur beispielsweise überhaupt Einführung von Landesmeisterschaften, deutsche Meisterschaften und so. Da ist dieses LGO-Gefühl, glaube ich, ab der U18 nochmal ein ganz, ganz anderes als in den Altersklassen davor. In den Altersklassen davor ist es dann doch noch mehr, ja, wirklich Stammverein spezifisch, auch was das Training an sich angeht. Du siehst es ja, dass in dieser Altersklasse, dass das Haupttraining ja in den Stammvereinen stattfindet und dass dieses Talentfördertraining der LGO ja im Prinzip dann additiv da dazukommt. Mhm. Aber ab der U18 ändert sich das ja dann im Prinzip gravierend in den meisten Fällen oder in vielen Fällen, wenn es dann halt in die Spezialisierung geht und dann ja in LGO-Gruppen trainiert wird. Und dann ist der Stammverein spätestens da völlig egal.
Wie erlebst du es jetzt als Trainer der U14, U16? Sollte die spezifische Förderung, die Joschi ja auch gerade nochmal für die U18 angesprochen hat, früher stattfinden oder ist U16 in Vorbereitung auf U18 der richtige Wechsel?
Ja, also ich denke erstmal so in diesem U14, U16-Bereich ist es noch ganz wichtig, flächendeckend zu arbeiten. Also das machen wir ja auch. Wir machen Weitsprung, Hochsprung, Sprint, Kugelstoßen, Werfen, alles. Also dass jeder mal auf jeden Fall jede Disziplin macht. Dazu motivieren wir dann auch unsere Athletinnen und Athleten für Wettkämpfe, dass sie alles mal auf jeden Fall ausprobieren sollen. Und wenn sich dort bereits dann herauskristallisiert, okay, es besteht ein gewisses Talent für die eine oder andere Disziplin, dafür gibt es dann ja schon diese Talentteams, womit wir dann ja schon einmal in der Woche, ja, ich sag mal, eine Extra-Einheit gerade für diesen Bereich anbieten. Und dann muss man gucken, wie sie sich weiterentwickeln und worauf sie dann letztendlich halt in der U18, wenn es dann halt wirklich spezialisiert wird, worauf sie auch Bock haben. Mhm.
Und vielleicht auch eine Frage an wirklich euch beide, zunächst natürlich an Sebastian. Wie stehst du dazu, zu dieser Überlegung, beziehungsweise eben halt auch der, ja, ich sag mal, Bewegung, gerade im Bereich der Kinderleichtathletik, neue, kreative, vielleicht auch bewusst andere Wege zu gehen, die manchmal auch entfernt sind von den klassischen Wettkampfformaten.
Von den Wettkampfformaten? Was meinst du genau?
Also im Bereich der Kinderleichtathletik geht es ja dann vielfach dann um Schleuderball beziehungsweise um das Ringwerfen zur Vorbereitung auf den Diskuswurf oder die Pendelstaffel mit Bananenkisten zur Vorbereitung, nicht nur auf die Staffeln, sondern vor allem halt auch auf den Hürdenlauf, dann quasi ja fernab von wirklichen bekannten Wettkampfhürden. Mhm.
Ja, also wenn wir das Beispiel nehmen mit dem Schleuderball oder Ringwurf, denke ich, ist das eigentlich nur ja positiv auszulegen, da gerade diese, ja, ich meine, das Werfen mit verschiedenen Wurfgeräten, vor allem in dem Alter, das fördert dann ja eben auch die Wurffähigkeit und es führt halt alles dann letztendlich auch zu einem, ja, Speerwurf quasi hin. Die Techniken, ja, bauen dann ja auch oder begünstigen sich gegenseitig, sodass man dort halt die Zieltechnik auf jeden Fall anstrebt und ja, es erweitert einfach das Bewegungsrepertoire für die Kids, sodass sie die Zieltechnik leichter ansteuern können am Ende.
Ist das eine Trainingsform oder würdest du sagen, das ist auch eine lohnenswerte Wettkampfform?
Also ich persönlich sehe es wahrscheinlich eher als Trainingsform. Ja, Wettkämpfe habe ich jetzt so auch noch nicht miterlebt. Also klar, mit Schleuderball, klar, dass das in den unteren Jahrgängen auf jeden Fall so behandelt wird. Aber jetzt mit so einem Ringschleudern, das kenne ich nicht als Wettkampf.
Ja, schüttelst den Kopf bei der Wettkampfform Kinderleichtathletik.
Ja, weil ich bin da genau deiner Meinung. Also ich glaube, fürs Training ist das wunderbar, alles Mögliche, verschiedene auszuprobieren, verschiedene Dinge zu werfen und so, ne? Alles schön und gut. Aber bitte nicht im Wettkampf. Also kommt vielleicht noch auf die Altersklasse an. Aber es gab ja auch mal Überlegungen, selbst in der U12 werfen wir irgendwas anderes oder weiß ich nicht, machen auch da noch irgendwie Zonenweitsprung oder so ein Gedöns. Da halte ich persönlich nicht so wirklich viel von. Weil ich glaube, wenn das Kind zu Hause vorm Fernseher sitzt und Weltmeisterschaften guckt, olympische Spiele guckt, dann will das Kind genau das Gleiche machen. Und dann will er nicht hierher kommen und irgendwie über Bananenkisten laufen. Weil das machen die Großen im Fernsehen auch nicht.
Da bin ich absolut bei dir. Ich glaube gerade, ne, als Trainingsform hundertprozentig. Aber dieser Vorbildcharakter, den, wir bleiben im Weitsprung, du sprachst Zonenweitsprung dann an, den eine Malaika eben hat. Ich sitze da und möchte so weit springen wie Malaika oder ich möchte über die Hürden laufen wie Pamela. Und dann möchte ich eben nicht die Bananenkisten haben, sondern diese Wettkampfhürden. Die sind natürlich kleiner und die sind natürlich mit anderen Abständen und so weiter. Aber ich bin auf dem Weg dorthin. Und ich glaube, das ist eben so eine gar nicht sportlich trainingswissenschaftliche Begründung, sondern viel stärker eben eine motivationale. So sehe ich das ähnlich. Deshalb, ja, da auch nochmal so die Frage dahin. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Da vielleicht aber dann nochmal anknüpfen, gerade auch was den Standort Dortmund angeht. Du sprachst eben davon, diese Wettkampfformate haben wir bis jetzt so hier bei uns noch nicht erlebt. Ja, wollen wir auch ja nicht, wenn wir Joshi jetzt ernst nehmen. Nichtsdestotrotz oder vielleicht auch gerade deswegen werden wir von vielen von außen immer so ein bisschen auch gerade mit unserem Standortvorteil, mit unserer Infrastruktur, auch mit unseren großen Gruppen als schlafender Riese betrachtet, dass wir trotz des Vereinsrankings Platz 1 unser Potenzial so noch gar nicht ausspielen würden. Wie erlebst du das nach 12 Monaten LGO?
Na, 12 Monate sind es ja noch nicht ganz.
Wann feierst du Einjähriges?
Boah, weiß ich nicht. Ich bin ja irgendwann, wo bin ich dazugekommen? Weiß ich nicht genau.
Okay, ja.
Okay, gefühlt.
Hinweis an den LRC, denkt an die Torte. Joshi nickt.
Also ich denke, wir tun schon einiges auf jeden Fall. Also auch hinsichtlich Talentsichtung etc. Wir bekommen immer noch mal neue Kids dazu. Und letztendlich versuchen wir sie am besten zu fördern und natürlich auch zu fordern, so dass wir ja den Spaß, was wir ja gerade schon angesprochen hatten, auf jeden Fall auch mit guten Leistungen verbinden können. Und ob wir jetzt unser Potenzial noch nicht ganz ausschöpfen können, weiß ich noch nicht, ob ich das so bewerten kann jetzt in der kurzen Zeit. Also ich kann aus meiner Sicht sprechen, ich gebe gerade so in dieser neuen Rolle für mich als Trainer auf jeden Fall mein Bestes. Ich habe da auch Spaß dran und habe auf jeden Fall Bock, den Kindern da was weiterzugeben und ihnen ja auf ihrem Weg zu helfen, dass sie sich auf jeden Fall immer verbessern. Es gibt bestimmt nochmal hier und da die ein oder andere Quelle, wo man noch mehr Potenzial ausschöpfen kann, aber die könnte ich jetzt so konkret nicht benennen.
Platz 1 Vereinsrangliste, ist das für euch oder gerade für die jüngeren Athletinnen und Athleten, ist das präsent? Ist das eine Kategorie, in der man was bewertet oder ist das untergegangen, weil man sagt, okay, das ist irgendwie eine äußere Bewertung, aber für uns jetzt gerade im Alltag irrelevant, weil wir bereiten uns auf die Westfälischen jetzt in 2 Wochen vor.
Ich weiß nicht, ob das bei meinen Athletinnen und Athleten so präsent ist. Mir war es tatsächlich nicht bewusst. Ich hatte das letztens nur mal in einer Podcast-Folge von euch gehört, als ich mich hier auf den heutigen Tag vorbereitet habe. Da wurde das kurz angerissen. Aber sonst hatte ich davon tatsächlich nicht so viel gehört. Aber die Kids sind da sowieso schon eher in diesen Strukturen der LGO drin. Ich glaube, dass sie das wussten, inwiefern die jetzt darüber reden oder wie wichtig denen das ist, kann ich nicht unbedingt beurteilen. Ich denke eher nicht so. Ich glaube, die haben erstmal noch den Fokus auf sich.
Mhm. Und auf ihren Alltag.
Genau.
Na, dann gehen wir mal in den Alltag. Westfälische Meisterschaften stehen an. Und Joschi, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir persönlich ist immer dann das LGO-Abschneiden, also da auch wieder völlig stammvereinsunabhängig, ist mir Latte, das LGO-Abschneiden bei so westfälischen U14, vielleicht auch gerade nochmal U16, ist mir wichtig. Ist die frühe Leistungsfokussierung oder ist diese Leistungsfokussierung zu früh aus deiner Sicht als U14, U16 Trainer, dass man sagt, okay, es geht bei den Westfälischen noch nicht um wirkliche Medaillen, sondern vielmehr um die individuelle Entwicklung und das können wir gar nicht an einem Medaillenspiegel festmachen oder passt das?
Also in erster Linie denke ich, es ist für alle Teilnehmenden sehr gut, erstmal so eine Erfahrung zu machen. Okay, wir sind jetzt hier bei einer Meisterschaft, bei einer größeren Meisterschaft, für die meisten ja auch die erste und dass sie da erstmal so ein bisschen besondere Wettkampfluft schnuppern, ist auf jeden Fall vom Vorteil und erstmal ist es da natürlich auch sehr cool, dabei zu sein. Ich meine, die haben eine besondere Qualifikation erfüllt, die vorher festgesetzt wurde. Das ist natürlich auch schon mal ein großer Erfolg. Und dann halt wirklich, dass die diese ja, Qualifikationsleistung ja dann auch gewertschätzt wird, dass sie eben bei diesem Wettkampf teilnehmen dürfen. Ich glaube, das ist schon alleine sehr ja, ein großes Plus und gibt denen auch viel für ihre Entwicklung. Und dann haben sie natürlich, denke ich, auch mal den Anspruch dort, ihr Bestes zu geben und natürlich so gut wie möglich ja, abzuschließen. Und ja, ich bin froh, wenn dort persönliche Bestleistungen bei rauskommen. Ob das jetzt irgendwie ein Titel ist oder nicht, ist mir persönlich nicht so wichtig. Hauptsache, ja, die Kids hatten Spaß und ja, konnten sich erneut verbessern.
Mhm. Wettkampfluft schnuppern. Jetzt musst du aber eine persönliche Antwort geben. Welche Disziplin hast du denn fürs diesjährige Sommerfest angestrebt, angeplant? Du kannst Joschi direkt schon den Hinweis geben. Nach 3000 Meter Hindernis haben wir ja noch einige Möglichkeiten in der Leichtathletik.
Ja.
Vielleicht hast du da schon einen Wunsch?
Oh, einen Wunsch habe ich auf jeden Fall. Also ich würde ganz gerne natürlich nochmal die 3000 Hindernis laufen. Würde da natürlich gerne auch meine Zeit verbessern. Aber es wäre natürlich auch mal schön, so eine kleine Trainerstaffel aufzustellen. Ich weiß, dafür werden meine Trainerkollegen mich jetzt schon würgen. Aber so mit Ina, Christian und Lilly, also unser Vierergespann.
Ich wollte gerade fragen, welche Distanz stellst du dir vor?
Eine olympisch.
Olympische Staffel.
Ich hätte jetzt, also ein Lormes kann sehr schlecht über 1000
schaffen. Wie war die olympische Staffel nochmal aufgestellt?
Ja.
War das dieses, gab es nicht auch sowas 100, 200, 400, 800 oder sowas?
Ja, genau, irgendwie so. Ich glaube andersrum, oder?
800 ist mittendrin.
Mittendrin.
Ja, auf jeden Fall irgendwie was, wo wir als Trainer dort zusammen eine Staffel laufen können, gerne auch gegen unsere Athletinnen und Athleten. Das fände ich
spannend.
Ja, das fände ich nämlich gerade sehr lustig. Ja, darauf hätte ich Bock. Also wenn wir sowas irgendwie organisieren könnten, wäre das toll.
Man sieht an Joschis Blick, dass er gerade schon plant. Das Konzept gerade schon aufgemacht, der Zeitplan ist schon gesteckt.
Ja, ich hatte gestern tatsächlich mit Finn noch über das Sommerfest und den möglichen Termin des Sommerfestes gesprochen. Von daher, ja.
Olympische Staffel oder Langstaffel?
Wenn du uns hörst, Finn, notier dir schon mal das Stichwort Trainerstaffel.
Genau, und notier dir dann auch bitte einmal schon mal die Staffeleinteilung mit Christian Lormes, Ina Mannebach, Lilly Teipel und Sebastian Trakowski. Danke.
Okay, das heißt, wir reden über Mixed-Staffeln.
Ja, Mixed-Staffel olympisch.
Jawohl.
Trainerstaffel gegen Athleten.
Okay. An mir soll es nicht scheitern.
Ja, sehr gut. In diesem Sinne erlebt man dich eben halt auch. Ja, mit Bock, mit Freude, aber halt auch mit der gewissen Fokussierung. Sebastian, schön, dass du heute dabei warst. Viel schöner noch, dass du grundsätzlich dabei bist und auch bleibst. Schön, dich dabei zu haben.
Ja, danke für die Einladung und ja, ich wurde herzlich auch in der LGO willkommen geheißen. Also mir macht es hier super viel Spaß und Es macht mir auch einfach Riesenfreude, einfach wieder in diesem Vereinsgeschehen drin zu sein.
Das freut uns.
Das wollen wir hören.
Genau so. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Möchtest du noch was sagen? Du guckst so.
Tschüss.
Tschüss.